Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wie gut sind die politischen Sofortprogramme für Klimaschutz bei Gebäuden und Verkehr? Das hat heute der Expertenrat für Klimafragen bewertet. Dazu gleich mehr. Außerdem gehen wir heute der Frage nach, wie wirksam die Impfung gegen Affenpocken ist, die laut WHO nicht als Allheilmittel betrachtet werden sollte. Und wir blicken auf die ersten Fußgänger. Neue Fossilienanalysen weisen darauf hin, dass der aufrechte Gang vor mindestens 7 Millionen Jahren entstanden ist. Mein Name ist Lennart Pyritz. Herzlich willkommen. Seit Ende 2019 gilt das Klimaschutzgesetz. Darin steht, grob gesagt, wie und wann Deutschland seine Treibhausgasemissionen herunterfahren muss, um das erklärte Ziel zu erreichen, bis 2045 klimaneutral zu werden. Ein Element in diesem Gesetz: erfüllt ein Sektor, zum Beispiel der Verkehr, in einem Jahr die Vorgaben nicht, müssen die zuständigen Ministerien ein Sofortprogramm auflegen, um diese Versäumnisse auszugleichen. Genau das ist im Juli passiert und heute hat der Expertenrat für Klimafragen zu den Sektoren Verkehr und Gebäude eine Stellungnahme vorgelegt, was von diesen Sofortprogrammen zu halten ist. Frank Rothelüschen hat die Pressekonferenz für uns verfolgt. Vor der Sendung habe ich mit ihm darüber gesprochen und zuerst gefragt, warum waren diese Sofortprogramme überhaupt nötig? Inwiefern hinkt Deutschland mit seinen Klimaschutzzielen in diesen Bereichen hinterher?
Ja, der Gebäudesektor hat im letzten Jahr rund 2 Millionen Tonnen mehr an CO2-Äquivalenten ausgestoßen als eigentlich im Klimaschutzgesetz vorgesehen und beim Verkehr waren es sogar 3 Millionen Tonnen. Und um das auszugleichen, mussten die zuständigen Ministerien Sofortprogramme vorlegen, wie man von diesen Mehremissionen jetzt runterkommt. Das ist Mitte Juli passiert, da wurden die Programme veröffentlicht.
Und was steht da jetzt drin? Was sind die wesentlichen Punkte?
Ja, bei den Gebäuden sollen vor allem bestehende Heizsysteme optimiert werden, also zum Beispiel Gaskessel besser eingestellt werden. Außerdem soll die energetische Sanierung von Gebäuden stärker gefördert werden und die Umstellung auf erneuerbare Wärme soll auf Trab gebracht werden, etwa indem mehr Wärmepumpen installiert werden. Beim Verkehr, da fällt der Maßnahmenkatalog etwas dünner aus. Hier sollen vor allem Rad- und Fußverkehr gestärkt werden und es soll mehr im Homeoffice gearbeitet werden, um eben Fahrten ins Büro einzusparen.
Jetzt sieht das Klimaschutzgesetz ja vor, dass diese Sofortprogramme von einem Expertenrat geprüft werden. Dieser Rat hat seine Stellungnahme heute Vormittag vorgelegt. Wie sieht das Urteil aus, zum Beispiel für den Sektor Verkehr?
Ja, dieser Expertenrat für Klimafragen besteht ja aus 5 renommierten Fachleuten und hat die Programme der Ministerien genau unter die Lupe genommen. Und beim Verkehr, muss man sagen, sieht das ziemlich ernüchternd aus. Da dürften die vorgeschlagenen Maßnahmen wie eine Förderung des Radverkehrs nur einen kleinen Effekt haben. Insgesamt, also unter Berücksichtigung aller vorgeschlagenen Maßnahmen, bis 2030 dürften da nur 14 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Das wäre viel zu wenig, denn eigentlich müsste der Verkehr 275 Millionen Tonnen einsparen bis 2030. Da verfehlt das Sofortprogramm das Ziel also komplett. Aber die Politik hat gesagt, das sei nur der Anfang. Die großen Maßnahmen, die sollen dann im sogenannten Herbstpaket benannt werden. Und auf dieses Update wartet auch der Expertenrat, um das dann erneut unter die Lupe zu nehmen.
Verkehr war der eine Sektor. Wie sieht es beim anderen aus, bei den Gebäuden?
Ja, da scheint das Sofortprogramm deutlich besser zu greifen. Da hat der Expertenrat ausgerechnet, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen durchaus dazu führen können, bis 2030 die angestrebte Menge von 137 Millionen Tonnen CO2 einzusparen. Zwar dürfte sich da an den kommenden Jahren noch relativ wenig tun, aber so ab 2027 könnten die Maßnahmen theoretisch greifen, sodass wir das Klimaziel 2030 dann tatsächlich erreichen, zumindest auf dem Papier.
Und wie realistisch ist es aus Sicht des Expertenrats, dass diese Papierziele, diese Ziele vom Papier auch tatsächlich in die Wirklichkeit übertragen werden können?
Ja, dass sich dieses Sofortprogramm auch so umsetzen lässt, ist in den Augen des Expertenrats durchaus fraglich. Da haben die Fachleute einige Unwägbarkeiten identifiziert. Das gilt vor allem für den Punkt Optimierung der Heizsysteme. Das wird sich wohl nicht so schnell machen lassen wie geplant. Da gibt es zu wenig Fachkräfte, die einen Heizkessel einstellen oder eine Wärmepumpe einbauen können. Da herrscht auch ein Mangel an Materialien und Ressourcen. Also so viel Wärmepumpen wie geplant sind so schnell gar nicht lieferbar. Und auch ob die Maßnahmen sozialverträglich, also auch für die Mehrheit der Menschen finanzierbar sind, das ist ein Thema. Allerdings muss man sagen, die Stellungnahme des Expertenrats, die hat gar keine bindende Wirkung, sondern fungiert lediglich als ein Gutachten oder eine Empfehlung.
Das Klimaschutzgesetz mitsamt diesen Sofortprogrammen ist ja noch eine recht junge, recht frische Sache. Sieht der Expertenrat da selbst auch noch Optimierungspotenzial, wie das Ganze organisiert werden könnte?
Ja, da wurde durchaus Kritik laut. Da lässt das Gesetz zum Beispiel offen, wie der Expertenrat ganz konkret in den Prozess eingebunden wird. Da hakt es offenbar noch manchmal. Und auch das mit den Sofortprogrammen scheint noch verbesserungswürdig. Zum Beispiel mal, wenn es einen strengen Winter gibt, da wird natürlich mehr geheizt und dadurch steigen dann für ein paar Monate die CO2-Emissionen. Ja, und laut jetziger Gesetzeslage würde dann automatisch so ein Sofortprogramm ausgelöst, obwohl das vielleicht gar nicht so sinnvoll wäre angesichts des strengen Winters. Da, meint der Expertenrat, sollte das Gesetz noch nachgeschärft werden.
Klimaschutz bei Gebäuden und Verkehr, Frank Grotelüschen über den Prüfbericht des Expertenrates zu den politischen Sofortprogrammen. Mehr als 40.000 Fälle von Affenpocken aus knapp 100 Ländern und Regionen listet die WHO in ihrem neuesten Update auf. Weltweit ist die Zahl der wöchentlich gemeldeten Fälle zuletzt gesunken. Auch in Deutschland sind die Zahlen seit Anfang August rückläufig. Zuletzt haben aber auch gut 20 Länder von einem Anstieg berichtet, der höchste in den USA. Ein wichtiger Baustein, um die Infektionen einzudämmen, ist der Impfstoff Imvanex. Ursprünglich gegen die Pocken entwickelt, hat die Europäische Arzneimittelagentur die Zulassung inzwischen auch für den Schutz gegen Affenpocken erweitert. Allerdings hat die WHO gerade vor Durchbruchinfektionen bei Geimpften gewarnt. Darüber, wie wirksam der Impfstoff bei Affenpocken tatsächlich ist und was das für die Bekämpfung des Ausbruchs bedeutet, habe ich vor der Sendung mit Professor Leif-Erik Sander gesprochen, Impfstoffforscher an der Charité in Berlin. Meine erste Frage war, wie gut schützt der Impfstoff gegen die Affenpocken?
Ja, de facto müssen wir ganz klar sagen, dass wir nicht genau wissen, wie wirksam der Impfstoff im Einsatz, also in der Wirkung gegen die Affenpocken ist. Dieser Impfstoff wurde mal entwickelt, um sozusagen vor den Pocken, also Variola, zu schützen. Und es gibt eigentlich nur Daten aus Tiermodellen, von denen man weiß, dass dieser Impfstoff dann sehr gut schützt. Und wir haben noch keine wirklich guten klinischen Wirksamkeitsdaten zu diesem Impfstoff, zu Affenpocken. Der ist zwar dafür zugelassen, aber momentan gibt es noch keine gute, große klinische Studie, die Wirksamkeit untersucht hätte.
Jetzt verabreichen ja mehrere Länder kleinere Dosen dieses Impfstoffs, um möglichst viel aus den begrenzten vorhandenen Vorräten herauszuholen. Ist das sinnvoll vor dem Hinblick dieser Unklarheiten, die es eben zur Wirksamkeit des Impfstoffs bei Affenpocken noch gibt?
Ja, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Das ist natürlich, wenn Sie so wollen, eine sehr dringliche Situation, Notfallsituation, weil wir eben einen sich rasch entwickelnden Ausbruch haben. Sehr viele Menschen sind betroffen. Man hat einen Impfstoff, der mutmaßlich schützt. Das, glaube ich, kann man aus den Tierdaten und das, was man so jetzt aus den ersten Erfahrungen weiß, sagen, dass der vermutlich gut schützen würde. Und deswegen versucht man natürlich, so einen Impfstoff auch zur Verfügung zu stellen. Allerdings muss ich sagen, das, was ich vorher sagte, dass wir gar nicht ganz genau wissen, wie die klinische Wirksamkeit im Schutz gegen Affenpocken ist. Das ist das eine. Zum anderen, und das bezieht sich auf die reguläre Applikation von 2 Dosen im Abstand von circa 4 Wochen als sozusagen volle Dosis unter die Haut gespritzt. Und jetzt den Applikationsweg umzustellen und die Dosis umzustellen, dann wissen wir natürlich noch weniger darüber. Man geht davon aus, dass die Antikörperantwort genauso stark ausgeprägt ist, wie wenn man die volle Dosis unter die Haut spritzt. Aber das hat für mich eine Reihe von Problemen. Auch zum einen die Unsicherheit, zum anderen ist es schwierig, so eine geringe Dosis aufzuziehen. Auch die intradermale Applikation ist gar nicht etwas, was viele unbedingt alltäglich machen. Also es hat einige Probleme.
Sie haben es jetzt schon angesprochen. Die EMA hat gerade oder vor einigen Tagen eine Empfehlung eben für einen effizienteren Einsatz des Impfstoffes veröffentlicht. Da geht es eben um die Applikation. Demnach reicht 1/5 der herkömmlichen Dosis aus, wenn das Präparat nicht mehr unter, sondern in die Haut gespritzt wird. Das haben Sie jetzt gerade schon beschrieben. Da sehen Sie also auch durchaus noch Lücken in der Datenlage hinter dieser Empfehlung.
Das Ganze bezieht sich auf eine Publikation. Generell ist es so, die Haut, die oberen Hautschichten, sind ein viel besseres Organ für Impfantworten, weil das ja etwas ist, wo wir uns mit der Außenwelt auseinandersetzen. Da sitzen viele Immunzellen. Da kommt man häufig mit weniger Impfstoff aus. Da werden auch alle möglichen Applikationsformen getestet, wie so Patches und so weiter. Oder es gibt die klassische intrakutane Injektion. Die ist aber gar nicht so einfach, führt häufiger dann auch eben zu einer etwas stärkeren Impfreaktion, weil einfach mehr Immunzellen da sind, eine stärkere Entzündungsreaktion entsteht. Und bei dem jetzigen Impfstoff, über den wir reden, bezieht sich alles auf eine kleine Studie, wo es um Antikörper ging. Ich finde das zwar plausibel und nachvollziehbar, aber man sieht einige Probleme und auch in den USA wird von praktischen Problemen berichtet, die nicht zu unterschätzen sind.
Sie bauen jetzt gerade zurzeit eine Studie in Deutschland dazu auf, die eben mehr Daten dazu liefern soll, wie wirksam der Impfstoff ist. Wie gehen Sie dabei vor?
Es ist so, klassischerweise würde man die Wirksamkeit eines Impfstoffs in einer randomisierten, kontrollierten Studie untersuchen. Das heißt, eine Gruppe von Personen wird zufällig der Placebo-Gruppe oder der Impfstoffgruppe zugeteilt. Dann erhalten sie das Medikament oder eben das Placebo und dann beobachtet man dann über einen gewissen Zeitraum, wie sich die Infektionen in den beiden Gruppen, die dann, weil sie zufällig verteilt sind, ungefähr das gleiche Risiko haben, wie sich die Infektionen verhalten. Dieses randomisiert kontrollierte Vorgehen ist aber in dieser aktuellen Ausbruchssituation ethisch nicht vertretbar. Da sind sich eigentlich alle einig, da hat man sich auf europäischer und auch weltweit abgesprochen und gesagt, das können wir jetzt nicht machen. Wir können jetzt nicht Leuten Placebo spritzen, sondern man muss diesen Impfstoff, wenn es ihn gibt und wir gute Hinweise haben, dass er wirkt, sicher ist er, da gibt es ganz gute Daten zu, da müsste man den zur Verfügung stellen. Und dann gibt es verschiedene Ansätze, wie man trotzdem in so einem Beobachtungsdesign letzten Endes untersuchen kann, wie gut denn die Geimpften geschützt sind. Und wir machen eben so eine Beobachtungsstudie, eine sogenannte prospektive Kohortenstudie, wo wir versuchen, in ganz Deutschland, in den ganzen Praxen, wo der Impfstoff ausgeteilt wird, sowohl ungeimpfte Kontrollen als auch geimpfte Personen zu rekrutieren. Bislang sind wir da ganz gut vorangekommen, wir brauchen aber noch deutlich mehr. Das ist eine Studie, die jetzt angelaufen ist und deutschlandweit ca. 15.000 Personen rekrutieren soll.
Was würde es denn für die Impfstrategie bedeuten, wenn sich tatsächlich regelmäßig Impfdurchbrüche zeigen, also wenn die Wirksamkeit nicht so hoch ist wie gehofft?
Ja, das ist eben ein Punkt, dass momentan, glaube ich, so ein bisschen die Perzeption ist, wenn ich geimpft bin, bin ich hundertprozentig geschützt und brauche ich mich auch nicht mehr sozusagen vielleicht das gleiche vorsichtige Verhalten zu zeigen wie ungeimpfte Personen vielleicht. Das ist meiner Meinung nach zurzeit eben noch nicht hundertprozentig sicher. Und die Impfdurchbrüche, die man jetzt sieht, die sieht man in der Klinik, die sieht man auch in einzelnen kleinen Studien und Veröffentlichungen und die WHO hat es auch berichtet, die zeigt eben, dass der Schutz wahrscheinlich nicht 100% ist, zumal nicht nach einer Impfung ist. Deswegen wäre es sehr, sehr wichtig zu wissen, auch in der Kommunikation mit den Leuten, wie gut schützt mich eigentlich diese Impfung, wie gut schützt mich eine Impfung, wie gut schützen mich zwei Impfungen, welche anderen Maßnahmen sollte ich noch ergreifen, um das Risiko einer Infektion zu minimieren. Und da, glaube ich, wären diese Informationen unheimlich wichtig, damit man sagen kann, der Schutz liegt ungefähr bei, sagen wir mal, 70%. Dann kriegen die Leute eine Vorstellung, dass es auch möglich ist, sich trotzdem noch anzustecken.
Wenn Sie einen Blick in die Zukunft werfen, wie groß bewerten Sie die Chance, die Ausbreitung der Affenpocken noch ganz zu stoppen, zu verhindern, dass das Virus in Europa und den USA, in Gegenden, wo es vorher eben noch nicht war, endemisch wird?
Also ich persönlich, ohne dass ich Virologe oder Epidemiologe bin, glaube leider, dass wir eine Situation haben werden, dass dieses Virus auch in unseren Breiten jetzt einfach heimisch wird, dass wir das eben nicht eradizieren können, dass es wieder komplett verschwindet. Ich hoffe, dass der Impfstoff am Ende eine sehr gute Wirksamkeit zeigt. Ich hoffe, dass wir eine sehr breite Impfakzeptanz bekommen, sodass eben nur wenige Leute daran erkranken. Aber ich glaube nicht, dass wir die Zirkulation von diesem Virus hier komplett unterbinden können. Es ist nicht auszuschließen, dass das auch durch, es gibt eben Tiere, die sich auch infizieren können, als Reservoir dienen können, dass das auch in Deutschland passiert, auch in europäischen Nagetieren zum Beispiel. Also ich glaube nicht, dass das Virus wieder komplett verschwinden wird, sondern dass es ein Problem ist, mit dem wir uns auch in Zukunft beschäftigen müssen.
Wie wirksam schützt der zugelassene Impfstoff gegen Affenpocken? Informationen und Einschätzungen waren das von Leif Erik Sander, Impfstoffforscher an der Charité in Berlin. Es ist eine charakteristische Eigenschaft, an der der Beginn der Menschheit festgemacht wird, die Entwicklung des aufrechten Gangs. Wann und wie das geschehen ist? Bei dieser Rekonstruktion müssen sich Forschende auf eine sehr überschaubare Zahl an Fossilienfunden stützen. Darum war bei der Art, die bislang als älteste der menschlichen Linie vermutet wurde, bislang auch unklar, ob deren Vertreter tatsächlich schon aufrecht gegangen sind. Jetzt berichtet ein internationales Team im Fachblatt Nature über Fossilienfunde, die Antworten liefern. Mit unserem Fachautor Michael Stang habe ich vor der Sendung über diese Studie gesprochen und zuerst gefragt, um welche Funde genau es darin geht.
Also es geht um drei bislang unbekannte Knochen der Frühmenschenart Sahelanthropus tschadensis, also der Sahelmensch aus dem Tschad. Die Art ist seit 2001 bekannt. Damals wurde ein wirklich gut erhaltener Schädel gefunden, Spitzname Toumai, der mit seinen 7 Millionen Jahren als ältester bekannter Vertreter der menschlichen Linie gilt. Das Problem damals war aber nur, dass nicht zweifelsfrei klar war, ob dieser Primat schon permanent aufrecht laufen konnte, also das urmenschliche Merkmal schlechthin aufwies oder nicht. Denn der aufrechte Gang, den hat man bei diesem Fossil nämlich nur an der Position des Hinterhauptlochs festgemacht, also an der Stelle am Schädel, an der der erste Halswirbel ansetzt und das Rückenmark durchläuft. Jetzt gibt es aber zu zusätzlich einen Oberschenkelknochen und zwei Unterarmknochen von derselben Fundstelle und derselben Frühmenschenart Sahelanthropus tschadensis.
Und mit Hilfe dieser Knochen konnte die Frage jetzt eindeutig beantwortet werden, ob diese Art schon aufrecht gelaufen ist.
Also diese Knochen, die wurden jetzt von einem internationalen Team im französischen Forschungszentrum CNRS durchleuchtet und analysiert. Ja, und demnach konnten die Vertreter von Sahelanthropus tschadensis bereits permanent aufrecht auf zwei Beinen gehen. Zumindest gibt der Oberschenkelknochen darauf viele Hinweise. Aber diese Frühmenschen waren auch noch sehr gut an das Leben hoch oben in den Bäumen angepasst. Das zeigen die kräftigen Unterarmknochen.
Sind diese Frühmenschen damit die ersten Bekannten, bei denen aufrechtes Laufen zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte? Gibt das sozusagen ein neues Datum, Startdatum für den aufrechten Gang?
Ja, es sind wirklich die ältesten bislang bekannten frühmenschlichen Fossilien, also Primaten, bei denen ein permanenter aufrechter Gang belegt werden kann. Ja, und die jetzt untersuchten, vorgestellten Knochen, die stützen wirklich die These, dass Sahelanthropus in der menschlichen Linie steht. Das geht wirklich aus verschiedenen anatomischen Merkmalen hervor, die sich am Schädel und an den Langknochen nachweisen lassen. Und was man generell nicht vergessen darf, das sind wirklich sehr seltene Funde. Und deswegen ist diese Tatsache so spannend, dass es neben diesem Schädel nun tatsächlich weitere Knochen dieser Art gibt. Zwei Ellen, also diese Unterarmknochen und ein linker Oberschenkelknochen, die zusammen weitere Einblicke in die Frühzeit der Menschheit liefern.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Sahelanthropus tatsächlich der erste Primat ist, der aufrecht laufen konnte, also auf dieser menschlichen Linie steht?
Naja, sag mal so, Sahelanthropus aus dem Tschad ist nun abgesichert der früheste Beleg für die menschliche Linie, zumindest Stand heute. Es gibt aber noch zwei Konkurrenten, die auch schon früh aufrecht gelaufen sind. Das ist einmal eine Art namens Ororintugenensis aus Kenia und dann noch Ardipithecus ramidus kadaba aus Äthiopien, deren bisher bekannte Fossilien zwar etwas jünger als Sahelanthropus sind, aber die es ja auch schon mehrere Millionen Jahre gegeben haben könnte. Und Paläoanthropologe Tim White aus Berkeley zum Beispiel, der geht davon aus, dass diese drei sehr nah miteinander verwandt sind. Vielleicht sind es auch nur verschiedene Formen derselben Gattung oder derselben Art. Aber man muss auch sagen, bei fast jedem neuen Fund gibt es eben gleich einen neuen Gattungs- und Artnamen. So ist das eben in dieser Disziplin. Aber diese Namen sind ja letztlich nur Etiketten, die beim Orten helfen sollen. Es könnte also vielleicht auch schon vor 7,5 Millionen Jahren Primaten gegeben haben, die aufrecht auf zwei Beinen laufen konnten. Die Frühzeit der Menschheit ist nun etwas deutlicher. Es wird immer klarer, dass es vor 7 Millionen Jahren schon aufrecht gehende Frühmenschen gab. Aber natürlich gibt es noch viele weitere offene Fragen.
Michael Stang über den Ursprung des aufrechten Gangs vor, nach heutigem Stand, etwa 7 Millionen Jahren. Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit Piotr Heller.
In den letzten 7500 Jahren war es in der Arktis noch nie so warm wie jetzt. Das offenbaren jahrtausendealte Bäume, die in Nordwestsibirien von der Erosion freigelegt wurden. Ihre Jahresringe erlauben Rückschlüsse auf die Temperaturen der Sommer, da diese das Wachstum der Bäume beeinflussen. Forscher aus mehreren Ländern haben über 1400 solcher Bäume untersucht. Die in ihren Ringen schlummernden Daten reichen bis in das Jahr 5618 vor Christus zurück. Sie belegen, dass die Sommertemperatur in der Arktis in dieser Zeitspanne nie die heutigen Werte erreicht hatten, wie die Forscher im Magazin Nature Communications darlegen. Meeresbiologen haben Gabelschwanzseekühe in China für ausgestorben erklärt. In den letzten 5 Jahren hätten nur noch 3 befragte Fischer angegeben, die Tiere gesehen zu haben. Die letzte verifizierte Beobachtung liege 23 Jahre zurück, schreibt das britisch-chinesische Team im Magazin Royal Society Open Science. Die Zahlen der auch unter dem Namen Dugong bekannten Seekühe hätten um das Jahr 1960 ihren Höhepunkt erreicht und seien ab Mitte der 70er schnell gesunken. Als Gründe nennen die Autoren die gezielte Jagd auf die Tiere, Lebensraumverlust und Unfälle, etwa beim Fischen. Dugongs leben in tropischen und subtropischen Gewässern, werden bis zu 3 Meter lang und fast 1,5 Tonnen schwer und ernähren sich ausschließlich von Seegras. Außer an Chinas Küsten kommen sie auch andernorts im Indischen Ozean, im Westpazifik und im Roten Meer vor. Kurze Erklärvideos könnten vor Falschinformationen im Netz schützen. Amerikanische und britische Forscher haben die Wirkung solcher Videos in Experimenten mit insgesamt knapp 30.000 Teilnehmern untersucht. Dabei zeigten sie Testpersonen zum Beispiel Videos über Manipulationstechniken wie extrem emotionalisierende Sprache. Diese Personen waren hinterher eher in der Lage, manipulative Social-Media-Posts zu entlarven, als Studienteilnehmer, die die Videos nicht gesehen hatten. Zu dem Schluss kommt das Team im Fachblatt Science Advances. Die Studie hat jedoch Einschränkungen. So ist nicht klar, wie nachhaltig die Wirkung ist. Ob die Testpersonen wegen der Erklärvideos also nur kurzzeitig aufmerksamer auf Manipulationen reagieren oder ob sie tatsächlich langfristig in der Lage waren, Manipulationen zu erkennen. Ethanol kann Pflanzen vor Dürre schützen. Pflanzen produzieren selbst Ethanol, wenn sie nicht genug Wasser bekommen. Das hat japanische Biologen auf die Idee gebracht, dass man die Gewächse mit einer Ethanolbehandlung vor Trockenheit schützen könnte. Um die Idee zu prüfen, brachten sie 3 Tage lang Ethanol in Boden ein, in dem Reis und Weizen wuchsen. Dann setzten sie die Pflanzen einer 2-wöchigen Dürre aus. 75% der Pflanzen auf dem vorab mit Ethanol behandelten Boden überlebten diese Phase. Ohne die Behandlung schafften es nur 5%, schreibt das Team im Journal Plant and Cell Physiology. Weitere Experimente mit Modellorganismen offenbaren, dass die Pflanzen dank des Ethanols ihre Poren eher schlossen und somit Wasser speicherten. Die Ethanolbehandlung könnte eine günstige Möglichkeit sein, Nutzpflanzen ohne Gentechnik vor Dürre zu schützen, resümieren die Wissenschaftler. Bei steigenden Meerestemperaturen könnten Tangwälder ihre Funktion als Kohlenstoffsenke einbüßen. Tangwälder bestehen aus Seetang. Man findet sie in gemäßigten Breiten in der Nähe von Meeresufern. Der Seetang gelangt von dort teilweise in die Tiefsee, wo er sich über Jahrhunderte ablagern kann. Somit entziehen die Tangwälder der Umgebung Kohlenstoff. Doch das könnte sich ändern. Forscher aus mehreren Ländern haben Seetang an 35 Stellen rund um die Nordhalbkugel beobachtet. Je wärmer das Wasser, desto schneller verrottet das Gewächs. Dadurch gelangt weniger davon in die Tiefe. In Zahlen ausgedrückt, bei einer Ozeanerwärmung von knapp 1,5 Grad würde die Fähigkeit der Tangwälder, Kohlenstoff in die Tiefe zu befördern, um fast 10% verringert. Das berichtet das Team im Magazin PLOS ONE. Forscher haben herausgefunden, wie Depressionen den Appetit verändern. Bei manchen Patienten steigt der Appetit während depressiver Phasen, andere wiederum berichten von Appetitverlust. Forscher aus Deutschland haben nun mit Hirnscans gezeigt, dass es auf die Verbindung des Belohnungssystems mit anderen Hirnregionen ankommt. Bei Patienten mit Appetitverlust war die Verbindung zu Regionen, die für Entscheidungen und das Gedächtnis wichtig sind, geschwächt. Ein Anstieg des Appetits ging wiederum mit einer schwachen Verbindung zwischen Belohnungssystem und Hirnregionen, die Geschmacksreize verarbeiten, einher. Derlei Erkenntnisse könnten zielgenauere Therapien von Depressionen ermöglichen, schreiben die Forscher im Fachblatt JAMA Psychiatry.
Sternzeit, 25. August. Militärmusik, Doppelsterne, Uranus, Infrarot. Der Astronom Friedrich Wilhelm Herschel war ein virtuoser Oboe- und Violinespieler. Mit 14 trat er in Hannover ins Militär ein und gelangte durch die Verlegung seines Regiments nach England. Schließlich ließ er sich in Bath nieder, arbeitete dort als Organist und Musiklehrer und widmete sich mehr und mehr der Himmelskunde. Da er sich den Kauf eines guten Fernrohrs nicht leisten konnte, eignete er sich selbst die Fähigkeiten zum Teleskopbau an. Herschel stellte die größten Spiegel jener Zeit her. Er beobachtete gemeinsam mit seiner Schwester Caroline Lucretia Nebelflecken und Kometen und er entdeckte, dass sich die Partner eines Doppelsternsystems umkreisen. Im März 1781 bemerkte er ein Objekt, das in keiner Sternkarte verzeichnet war und das nicht als Punkt im Teleskop erschien, sondern als kleine Scheibe. Herschel hatte den Planeten Uranus entdeckt. Es war die erste Erweiterung unseres Planetensystems, seit die ersten Menschen an den Himmel blickten. Im Jahr 1800 experimentierte er mit einem Prisma, das das Sonnenlicht in seine Farben zerlegte. Er legte ein Thermometer in den Bereich jenseits des roten Lichts. Die Temperatur stieg, obwohl dort kein Licht mehr zu sehen war. Herschel schloss korrekt, dass es intensive Strahlung auch jenseits des roten Lichts geben musste. Die Infrarotstrahlung war entdeckt. Heute vor 200 Jahren ist der Astronom aus Hannover in England gestorben. Ihm zu Ehren hieß vor einigen Jahren der größte Infrarotsatellit der ESA Herschel.
Das war Forschung aktuell für heute. Der Klimaschutz im Verkehrs- und Gebäudesektor ist gleich auch Thema in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft nach den Nachrichten. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören.